NZZ Geopolitik.
Die Quizfrage dieser Woche lautet: Wie kommt Donald Trump eigentlich auf seine Ideen? Ganz konkret, wie ist Donald Trump auf die Idee gekommen, Grönland zu kaufen? War es ein Think Tank, der dem Präsidenten das schmackhaft gemacht hat? Oder war es eine Parlamentarierin, die einen politischen Antrag im Kongress eingebracht hat? Nun, es ist viel simpler. Es war nämlich so: Donald Trump hat einen Freund, und den kennt ihr sicher, zumindest vom Namen her. Er heißt Ronald Lauder. Lauder, genau der von Estée Lauder, dem riesigen Kosmetikunternehmen. Ronald Lauder ist der Erbe dieses Unternehmens, in New York aufgewachsen, und er kennt Trump schon seit 60 Jahren. Sie haben zusammen Business studiert. Eines Tages, 2018, während der ersten Präsidentschaft von Trump, essen Lauder und Trump zusammen zum Mittag, wie sie das immer wieder machen. Und dabei soll Lauder Trump seine Idee präsentiert haben. Wie wäre es, wenn du Grönland kaufst? Das hat John Bolton, der ehemalige Sicherheitsberater von Trump, später dem Guardian bestätigt. Mit welchem Argument Lauder Trump überzeugt hat, das weiß man nicht genau. Aber als die Sache an die Öffentlichkeit kam, ein paar Monate später, stellte Trump das Ganze als eine Art spontane Idee dar.
Essentially it's a large real estate deal. A lot of things could be done. And strategically for the United States it would be nice. But we're looking at it. It's not number one on the burner.
Heute tönt das anders. Zum Beispiel hier in einer Rede vor dem US-Kongress.
We need Greenland for national security and even international security, and we're working with everybody involved to try and get it. But we need it really for international world security, and I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it.
One way or the other, we're going to get it. Und sein neuester Move haben wir an diesem Wochenende mitgekriegt. Trump setzt Handelspolitik als politisches Druckmittel ein und kündigt Strafzölle für europäische Länder an, die ihn in dieser Frage nicht unterstützen. Tobias, was hat sich denn in den letzten 7 Jahren oder vielleicht sogar in den letzten Monaten geopolitisch geändert, verändert, dass Trump nun eskalieren lässt?
Ich denke, dass sich vor allem das Denken verändert hat, das auf Neudeutsch so schön Mindset, was Geopolitik betrifft, was die Konkurrenz betrifft, insbesondere zwischen den Großmächten USA, Russland, China, und insbesondere seit Februar 2022, seit Beginn des russischen Überfallkriegs auf die Ukraine, ist die Arktis auch in gewisser Weise in den Fokus gerückt, weil man dort neue Konflikte fürchtet zwischen den Großmächten. Allerdings muss man dazu sagen, dass sich in der Praxis vor Ort noch gar nicht so wahnsinnig viel verändert hat. Mhm. Es ist die Angst, dass in der Zukunft die Region ein Brennpunkt wird, ein Hotspot wird.
Das ist NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Mein Name ist David Vogel. Nachdem US-Präsident Trump mit der Verhaftung von Nicolas Maduro ein Coup in Venezuela gelungen ist, richtet er seine Aufmerksamkeit auf Grönland. Über die geopolitischen Motive und vor allem möglichen Konsequenzen spreche ich mit dem Politologen Tobias Etzold. Und damit hallo.
Hallo, David.
Tobias, du lebst und forschst in Oslo, der Hauptstadt Norwegens, also in einem Land, das wie Grönland, wie Dänemark ein Arktis-Anrainerstaat ist. Wie würdest du denn im Moment die Stimmung beschreiben rund um diese Debatte um Grönland bei dir oben im Norden?
Ja, Norwegen sieht sich wirklich ganz stark als arktisches Land. Mhm. Norwegen hat tatsächlich eine lange Küste im hohen Norden und auch Landgebiete, wo ganz normal Menschen leben. Also dort gibt es Städte, dort gibt es Universitäten. Und die aktuellen Ereignisse und die aktuellen Entwicklungen rund um Grönland werden natürlich sehr genau beobachtet. Und alle, zumindest mit denen ich gesprochen habe, finden das absurd und verrückt und abartig. was Trump da vorhat. Und sowohl die Regierung und das Parlament, aber auch die Bevölkerung geben Ausdruck einer großen Solidarität für Dänemark und Grönland. Mhm. Vor allem, man fühlt sich, man ist Teil dieses Raumes und dieser nordische Raum, auch wenn er tatsächlich geografisch sehr groß ist, kulturell, politisch sind die Länder miteinander verbunden. Also das ist schon ein großer Raum, wo man sich irgendwie trotz aller Unterschiede, die es nach wie vor auch gibt, zum Beispiel Norwegen ist nicht in der Europäischen Union, mhm, anders als Dänemark, Schweden und Finnland, aber trotzdem ist es irgendwie ein Raum und man bekommt mit, man fühlt und sieht, was in den anderen Ländern geschieht. Und ja, ich glaube schon, dass die Angst, die im Moment in Dänemark und in Grönland stark zu spüren ist, durchaus auch auf die Nachbarn hier im Norden abfärbt.
Wenn ich dich am Anfang richtig verstanden habe, dann kann man schon sagen, dass der 24. Februar 2022, das ist wirklich der Wendepunkt in diesem Raum, in diesem nordischen Raum.
Ja. Bis dato war der gesamte Raum ein Raum, in dem man eng zusammengearbeitet hat, eben auch mit Russland, wo pragmatische, konstruktive Beziehungen zu Russland auch bestanden. Es gibt da den Arktischen Rat, in dem alle nordischen Arktisanrainer, die USA, Kanada und Russland mit drin sind, wo es nicht so sehr um politische Fragen ging, aber um funktionelle, um technische Fragen rund um den Klimawandel und wo man schon ganz gut miteinander zusammengearbeitet hat. Das ist bereits 2014, nachdem Russland die Krim annektiert hat, so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen in Frage gestellt worden, aber schon so ein bisschen angezweifelt worden, aber hat trotzdem weiter funktioniert. Aber ja, Februar 22 war tatsächlich dann wirklich ein Wendepunkt, wo man dann auch gesagt hat, wir können so nicht weitermachen, mhm, wir müssen was ändern.
Theoretisch hätten die USA ja auch schon damals, also da war ja Joe Biden noch an der Macht, sagen können, okay, wir müssen unsere Präsenz in Grönland auf der Insel vergrößern, weil die sind ja schon seit den 1950er Jahren eigentlich dort, die betreiben, mhm, eine Basis, mhm, und wenn man sich damit beschäftigt, dann sieht man ja, es war mal nicht nur eine Basis, sondern es waren mal 17 US-Basen auf, ja, Grönland. Und es gibt ein Abkommen dazu, das immer noch Bestand hat. Also an sich, man hätte einfach sagen können, okay, wir bauen aus und es hätte keine Probleme gehabt.
Ja, im Prinzip ist das richtig. Also Grönland hatte, wie du vollkommen richtig sagst, bereits während des Kalten Kriegs eine große geopolitische Bedeutung, weil es eben zwischen diesen beiden Blöcken, Westen, USA, Europa und auf der anderen Seite eben Sowjetunion lag. Und deswegen hat damals die USA schon großes Interesse an diesem Land und war, wie du sagst, militärisch dort aktiv mit verschiedenen Basen. Und nach dem Kalten Krieg hat die Arktis generell etwas an Relevanz, an Signifikanz, an Aufmerksamkeit verloren, wurde, mhm, vielleicht nicht komplett vergessen, aber ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, auch in den Arktis-Anrainerstaaten selber. Und das hat sich dann erst so ab dem Ende der Nullerjahre, also so ab 2007, hat sich das dann angefangen zu ändern im Kontext des Klimawandels und der Aussicht auf Rohstoffe. Mhm. Man muss aber schon sagen, dass die USA sich unter Trump in seiner ersten Amtszeit und dann auch unter Joe Biden insgesamt schon wieder angefangen haben, stärker für die Arktis zu interessieren und insgesamt zu investieren, wenn auch die militärischen Investitionen in Grönland speziell bislang ausgeblieben sind.
Gut, also ganz kurz zusammengefasst, ab Februar 22 wird Russland auch in der Arktis vom Westen als feindlich wahrgenommen. Im Umkehrschluss, was weiß man denn über die russische Arktis-Strategie?
Also man muss vorweg vielleicht schieben, es wird ja oft gesagt, ja, Russland greift nach der Arktis, Russland will eine Vorherrschaft in der Arktis, aber das hat sie aus natürlichen Gründen eigentlich ja bereits, weil Russland ist das größte arktische Anrainerland. Russland hat die längste arktische Küste und eben auch die größte arktische Landmasse. Also von daher, ja, ist Russland natürlich aus gegebenen Gründen, aus natürlichen Gründen präsent. Und Russland will in erster Linie, glaube ich, sein arktisches Gebiet verteidigen. Und das bestätigen auch russische politische Dokumente. Was jetzt, glaube ich, der Unterschied ist, ja, man war lange Zeit durchaus offen für Kooperationen in der Arktis mit anderen Ländern. Und das scheint jetzt anders zu sein. Also man ist eher skeptisch, man fühlt sich ausgeschlossen von den westlichen Ländern in der arktischen Kooperation. Aber ja, Russland hat insgesamt schon den Anspruch, vor allem seine arktischen Gebiete zu verteidigen und die Rohstoffe dort zu bergen. Und ist natürlich aber durchaus auch interessiert, auch wenn es dafür noch keine konkreten Schritte gibt, an einem möglichen Machtausbau möglicherweise auch territorial.
Aber das tönt jetzt recht, Entschuldigung für das Wort, recht harmlos. Also wenn Trump über Grönland spricht, dann erwähnt er Russland und China. China ist ein anderes Thema, werden wir gleich besprechen. Aber insbesondere Russland. Also hat Russland bis jetzt militäroffensive Aktionen durchgeführt, wo man sagen kann, ja, Russland ist wirklich eine Gefahr?
Nicht in Grönland, nicht um Grönland herum. Ja, Trump spricht davon, dass Grönland umzingelt sei von russischen Schiffen, aber das ist nicht der Fall oder scheint nicht der Fall zu sein. Und das wird jetzt auch von ganz vielen bestätigt. Erst dieses Wochenende hat ein hoher dänischer Militär gesagt, das nächste russische Schiff momentan ist etwa 310 Meilen entfernt.
Aber wenn ein russisches Schiff so weit weg ist, wie kommt denn Trump überhaupt drauf? Also gibt es überhaupt ein Sicherheitsrisiko?
Ja, es gibt tatsächlich diese sogenannte GIUK-Lücke, also eine Meerengen zwischen den Inseln Grönland, Island und den britischen Inseln, die wohl nicht ganz einfach zu kontrollieren ist. Und dort ist es schon immer wieder dazu gekommen, dass russische U-Boote, die praktisch von Osten Richtung Westen, also Richtung USA, durchquert haben, mit dem Ziel, sich der USA zu nähern, und rein theoretisch wäre das dann eine Möglichkeit, falls Russland tatsächlich die USA angreifen möchte oder zunächst vielleicht Grönland und dann die USA. Wie gesagt, da kommt es immer wieder zu Durchquerungen und das ist so ein bisschen strategisch eine Achillesferse, aber was das betrifft, hat die NATO und haben die nördlichen NATO-Anrainerstaaten, zum Beispiel Norwegen und Großbritannien, ihre Bemühungen bereits verstärkt, diese Lücken zu beobachten und zu sichern.
Also das heißt, die sicherheitspolitische Befürchtung ist an den Haaren herbeigezogen.
Also an den Haaren herbeigezogen würde ich jetzt nicht sagen. Also ich meine, man befürchtet ja insgesamt, dass es tatsächlich wieder zu einem Clash kommt. Und dem will man natürlich vorbeugen, dass sie sich entsprechend rüsten. Und deswegen werden neue hochmoderne Raketenabwehrsysteme geplant. Und da ist eben, wie bereits in Zeiten des Kalten Krieges, die Arktis und speziell auch Grönland, aber auch andere Inseln, eine wichtige, ja, Projektionsfläche oder ein wichtiges Gebiet, wo dann solche Abwehrsysteme stationiert gebaut werden könnten. Und jetzt bereits sind die Inseln wichtig für die Überwachung, um aufzuspüren, aufzuklären, was geschieht von russischer Seite.
Also das heißt, wir haben eigentlich einen Kalten Krieg 2.0 oder 3.0 und dementsprechend ist auch wieder Grönland ein Faktor, wie damals während des ersten Kalten Krieges.
Richtig, genau, ja.
Mir fällt auf, wenn wir jetzt über Grönland, USA und Sicherheit sprechen, dann sprechen wir vor allem ja über Russland. Ist denn jetzt China eine reine Wirtschaftsbedrohung?
Beides, glaube ich. Also sowohl wirtschafts- als auch militärisch. Ich glaube, China wird, glaube ich, von Seiten der USA wirklich als der große Konkurrent wahrgenommen. Und ich glaube, dass die Rhetorik gegenüber China, auch die Politik gegenüber China von Seiten der USA, also speziell von Trump, und das ist, glaube ich, auch eine der großen Veränderungen, die unter Trump bereits in seiner ersten Amtszeit stattgefunden haben, wesentlich schärfer ist als gegenüber Russland. Ich glaube, mit Russland meint er, kann man irgendwie Deals machen. Und die kann man irgendwie eindämmen. Mit China scheint das etwas anders gelegen zu sein. Also ich glaube, die Befürchtung, dass China so eine Art Weltvorherrschaft zumindest anstrebt, ist in den USA und speziell bei Trump und den Seinen wesentlich stärker ausgeprägt als gegenüber Russland.
Und was weiß man über die chinesischen militärischen Aktivitäten? Ist ja kein Anrainerstaat.
Ist kein Anrainerstaat, nein. Und viele fragen, ja, was wollen die Chinesen da? Und die Chinesen haben durchaus aber Ansprüche ausgedrückt in den letzten Jahren. Es gab 2018 eine erste Arktis-Strategie. China bezeichnet sich selbst als arktisnahen Staat, also ein Staat, der nicht direkt in der Arktis ist, aber doch in der Nähe ist und deswegen meint auch gewisse Ansprüche in der Region zu haben. Und China ist tatsächlich wirtschaftlich aktiv, bereits seit einiger Zeit. Und ich glaube, die interessante und wichtige Entwicklung, die wir jetzt in den letzten 8 Jahren oder so gesehen haben, bereits seit der Zeit, seit 2014, dass China sich vor allem stärker mit Russland zusammenarbeitet oder Russland mit China, speziell eben auch in der Arktis. Und das hat sich nochmal verstärkt seit 2022, denn Russland sind westliche Kooperationspartner eben abhanden gekommen, die westlichen Sanktionen der EU und der USA gegenüber Russland, die greifen natürlich auch in der Arktis, treffen oder berühren auch Wirtschaftsprojekte, Energieprojekte in der Arktis. Das heißt, Russland braucht andere Partner und da ist China als wirtschaftsstarkes Land, als Land, das auch die entsprechenden Technologien zur Verfügung hat, der erste Ansprechpartner. Und das heißt, die beiden, ich sag's jetzt mal bewusst flapsig und in Anführungszeichen, marschieren gemeinsam in dem östlichen Teil, also im russischen Teil der Arktis auf und kooperieren dort immer stärker wirtschaftlich, aber eben auch militärisch. Es gibt eine Kooperation zwischen den Küstenwachen zum Beispiel. Und dort tatsächlich kreuzen chinesische Kriegsschiffe auf.
Aber vor Grönland nicht. Das einfach, um das festzuhalten.
Genau, vor Grönland nicht. Also so weit dringen sie tatsächlich noch nicht vor, also konzentrieren sich wirklich auf den östlichen Teil und interessanterweise auch auf die Beringstraße, also auf das Gebiet vor Alaska, ja, zwischen Russland und Alaska. Dort kommt es tatsächlich immer wieder zu Übungen der chinesischen Küstenwache und auch des chinesischen Militärs. Also wenn Trump im Moment tatsächlich chinesische Einflussnahme und chinesische Schiffe fürchtet, dann eigentlich eher direkt vor seiner Haustür.
Und trotzdem spricht er immer wieder und im Moment nur von Grönland. China ist ja aber in Grönland sehr präsent. Die haben schon seit einigen Jahren Wirtschaftsprojekte. Es gibt ein großes Projekt, das heißt Kvanefjeld-Projekt. Das hat sehr viele Kontroversen ausgelöst. Ja. Und die Chinesen sehen die Arktis als einen Teil ihrer großen neuen Seidenstraße, nennen es, glaube ich, auch die Polar Silk Road.
Polar Seidenstraße, genau, ja.
Also eigentlich sind sie schon da, die Chinesen.
Ja, aber ich glaube trotzdem nach wie vor eher im Mindset. Sie sind, glaube ich, immer noch so in einer Art Planungsprozess, aber vor Ort selber, das scheint doch noch relativ eingeschränkt zu sein.
Warum?
Weil es so schwierig ist, Fuß zu fassen und nach wie vor aufwendig und sehr viel Geld kostet. Das von dir angesprochene Kvanefjeld-Projekt, das ist bereits seit 2015, glaube ich, in der Planung. Also das ist tatsächlich eine große Mine in Grönland, in der tatsächlich viele verschiedene sogenannte seltene Erden, aber eben auch Uran enthalten sind. Das Projekt wird schon lange geplant, aber ist noch nicht so richtig vorangekommen aufgrund von politischen und rechtlichen Bedenken. Gerade aufgrund des Vorkommens von Uran, das so als eine Art Beiprodukt oder Nebenprodukt gilt und das ja aber durchaus als gefährlich und auch als umweltschädlich gilt, gibt es von Seiten der Grönländer große Bedenken, dort wirklich wirtschaftlich aktiv zu werden. Deswegen gab es politische Proteste. Das Projekt ist politisch auf Eis gelegt. Es gibt rechtliche Klagen dagegen. Also das kommt nicht so richtig voran, einfach weil es sehr kritisch und sehr schwierig ist. Aber es ist schon richtig, im Kontext dieses Projektes und auch anderer Minenprojekte, in die chinesische Investoren bereits investiert haben, gab es tatsächlich schon vor 10 Jahren etwa die Befürchtung, dass China ganz viele Arbeiter nach Grönland schickt und dann tatsächlich Grönland in gewisser Weise chinesisiert wird. Weil, wie gesagt, Grönland hat ja nur 57.000 Einwohner und die meisten haben keine Ausbildung, um in solchen wirtschaftlichen Projekten zu arbeiten. Das heißt, es bräuchte tatsächlich Arbeitskräfte von außen. Wie gesagt, das ist aber bis heute nicht wirklich geschehen. Und es gab, glaube ich, noch eine Eisenerzmine, die auch schon wieder pleite gegangen ist. Also so richtig wirtschaftlich rentiert hat sich das bisherige Investment von chinesischer Seite nicht.
Ist das nicht ein bisschen typisch? Also man spricht ja schon seit Jahren über das unglaubliche Vorkommen in Grönland, aber dieses Eis ist ja zum Teil Kilometer dick.
Ja.
Und das heißt, man kommt einfach nicht an diese Rohstoffe ran. Trotzdem glaubt man, jetzt ist der Moment. Also spielt das überhaupt noch eine Rolle? Also glaubt man wirklich daran, dass Grönland das nächste Bonanza ist?
Ja, das glaubt man irgendwie schon seit 15 Jahren etwa. Also wie gesagt, schon ab 2007 oder um 2010 rum gab es so einen Hype und jetzt werden ganz schnell und ganz bald aufgrund des Klimawandels die Rohstoffe dort zugänglich und man kann sie in großem Stil fördern. Aber wie gesagt, die Zahl der tatsächlichen Projekte ist immer noch sehr überschaubar. Es ist immer noch sehr aufwendig, wie du sagst. Es ist immer noch sehr schwierig ranzukommen und vor allem auch sehr kostenintensiv. Also vielleicht käme man schon ran, aber einige große Mineralölkonzerne haben zum Beispiel schon vor einigen Jahren ihre Probebohrungslizenzen wieder zurückgegeben, weil sie gesagt haben, selbst wenn wir da in größerem Stil fördern können, das rentiert sich nicht. Das ist einfach technisch zu aufwendig und letztendlich dann eben zu teuer. Und das Eis ist immer noch da, selbst wenn es nicht mehr so dick ist. Auf dem Meer ist es immer noch irgendwie da. Es ist schwierig zu navigieren. Wetterextreme nehmen eher zu als ab. Also die Bedingungen sind nicht einfacher geworden und werden auch in naher Zukunft nicht einfacher werden.
Vielleicht hat das ja auch Trump realisiert. Eben vor 7 Jahren hat er noch von einem Immobiliendeal gesprochen. Mhm. Also er hat wirklich darauf gesetzt, dass es einfach lukrativ ist, in Grönland zu investieren. Jetzt ist es das Sicherheitsargument, das im Vordergrund steht.
Ja, zumindest betont er das am meisten, das ist richtig. Es ist vor allem das sicherheitspolitische Argument, wobei manche Experten ja auch das als vorgeschoben halten. Es scheint ja in erster Linie doch vor allem um Kontrolle, Vorherrschaft zu gehen, möglicherweise das Territorium der USA zu erweitern, als Präsident in die Geschichtsbücher einzugehen, der tatsächlich die USA noch größer, noch toller, noch besser gemacht hat.
Es würde auch der Geschichte eigentlich ganz gut passen. Ich meine, 40% der USA sind durch Käufe vergrößert worden. Ja. Und übrigens auch Ronald Lauder ist wirtschaftlich beteiligt. Er möchte ja Wasser aus Grönland exportieren. Also so schließt sich natürlich der Kreis, warum er ein Interesse hat, dass es in US-Hände kommt mit Grönland.
Luxuswasser dann, ne? Ja, aus genau. aus grönländischen Gletschern.
Ja. Es ist sicher gut und gesund.
Es ist sicherlich gut, ja.
Tobias, wir nehmen unser Gespräch am Montag auf und ich muss dir offen sagen, ich wollte jetzt eigentlich an dieser Stelle natürlich über die Grönländer sprechen und über Dänemark und das dänisch-amerikanische Verhältnis. Aber gerade dieses letzte Wochenende hat doch gezeigt, dass es bei der Debatte um Grönland eigentlich schon längstens nicht mehr um ein grönländisch-dänisches Problem handelt, sondern es ist jetzt ein europäisches, vor allem jetzt nach diesem turbulenten Wochenende, wo Trump gesagt hat, ich werde Strafzölle verhängen gegen die Länder, die meine Grönlandpolitik nicht unterstützen. Trump landet am Mittwoch, heute Mittwoch beim Ausstrahlungsdatum von unserem Podcast in der Schweiz, geht nach Davos, dort kommt es zu Gesprächen mit Spitzenvertretern der EU. Was sollen die Europäer Trump sagen und vor allem, wie sollen sie sich verhalten, deiner Meinung nach?
Ein bisschen, ehrlich gesagt, ein bisschen schwierig für mich zu sagen. Ich bin jetzt auch kein Handelsexperte und weiß jetzt nicht, welche Instrumente die da genau zur Verfügung haben und wie realistisch das dann letztendlich auch ist, die auch wirklich anzuwenden. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, wenn man aber zunächst versucht, noch irgendwie zu beschwichtigen und versucht, Kompromisse zu finden und Trump in irgendeiner Form entgegenzukommen. Aber auf der anderen Seite ist halt die große Frage, wie macht man das?
Ja, genau. Meine,
die europäische Haltung ist klar und muss auch klar sein. Grönland ist nicht zu verkaufen. Und was könnte dann dieser Kompromiss sein? Das ist jetzt eben genau die große Frage, vor der man sich stellt. Und es ist ja tatsächlich so, egal was die Europäer machen, Trump scheint das als feindlichen Akt zu verstehen. Mhm. Diese Erkundungsmission, zu der Dänemark eingeladen hat,
und nicht die NATO?
Ja. Und nicht die NATO. Dänemark ist zuständig für die Sicherheitspolitik und Trump hat ja auch immer behauptet, Dänemark hätte zu wenig getan, hätte sich nicht gekümmert um die Sicherheit Grönlands. Das hätte allein die USA machen müssen, obwohl das Land zu 100% Dänemark gehört. Und jetzt macht Dänemark was. Dänemark hat übrigens schon in den letzten Jahren oder zumindest angekündigt, 12 Milliarden Euro zu investieren in die Sicherheit Grönlands, in neue Basen, in mehr Soldaten. Und letzte Woche hat Dänemark dann seine Truppen dort konkret verstärkt, hat dänische Truppen nach Grönland entsandt und dazu eben Europäer eingeladen. Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Norwegen, Schweden waren mit wenigen Mann und Frau dabei, wirklich nur zu einer Erkundungsmission. Es ging darum, zu schauen, wie kann man besser dort üben und trainieren. Es ging um die Vorbereitung von einer groß angelegten Übung. Und man hat das bewusst eben, wie du auch sagst, nicht unter dem NATO-Kontext gemacht, um Trump da eben nicht zu verärgern. Denn das ist halt auch die Frage, die NATO kann nicht eingesetzt werden gegen ein Mitgliedsland und hat das durchaus als Signal, als Zeichen des guten Willens, der Kooperation verstanden. Ja, wir Europäer, nicht nur die Dänen, auch wir Europäer sind bereit, uns stärker zu engagieren. Aber selbst das hat er dann irgendwie offensichtlich in den falschen Hals bekommen und das als eher als Provokation aufgefasst, denn als Zeichen des guten Willens.
Mhm. Und jetzt geistert natürlich ein Szenario herum, ja, in der amerikanische Soldaten gegenüber europäischen Soldaten gegenüberstehen. Das wäre absoluter Humbug gewesen und jetzt plötzlich ist das wahrscheinlich ein Szenario, das irgendwo durchdacht wird, in Brüssel zum Beispiel bei der NATO.
Ja, dass man zumindest nicht mehr ausschließen kann. Die NATO muss jetzt wirklich über verschiedene Dinge nachdenken. Es gibt auch Vorschläge, dass die NATO eine offizielle Mission nach Grönland schickt im Rahmen der Vorwärtstruppen im Baltikum und in Polen oder nach dem Beispiel des dortigen Engagements, um deutlich zu zeigen, wir schützen Grönland möglicherweise dann gegen Russland und China. Aber dazu sind tatsächlich die Anhaltspunkte, dass Russland und China tatsächlich dort aktiv werden, militärisch einfach noch zu vage, zu schwach, um das letztendlich dann, zumindest aus meiner Sicht, zu rechtfertigen. Mhm. Und man muss natürlich auch immer bedenken, die Hauptgefahr liegt immer noch im Osten Europas, an der Ostflanke. Das heißt, wenn man sich stärker weiter im Westen engagieren will, dann fehlen möglicherweise dann Truppen dort, wo die Gefahr wesentlich größer ist. Also das muss die NATO dann in gewisser Weise auch bedenken. Aber wie gesagt, das scheint Trump ohnehin nicht zu wollen, dass die NATO dort stärker engagiert ist, dann möglicherweise eine große Mission oder Truppen in großem Stil hinschickt. Er scheint wirklich nur jetzt zu wollen, dass die US-Amerikaner dort ihren militärischen Einfluss auch ausbauen. So nach dem Motto, ihr habt bisher nichts getan und es ist zu spät, jetzt müssen wir das Ruder übernehmen.
Leiten wir damit das Ende der NATO ein?
Ich denke, es ist noch ein bisschen früh dazu zu sagen. Also viele sagen aber, und dem stimme ich durchaus zu, wenn es tatsächlich zu Kampfhandlungen in Grönland kommen sollte oder wenn die USA tatsächlich sich dazu entscheiden, Grönland militärisch einzunehmen, also wirklich mit Truppen hinschicken, dann sprechen viele davon, ja, das ist das Ende der NATO. Aber wie gesagt, ich denke, es ist noch zu früh, darüber zu spekulieren. Und man will sich ja auch irgendwie nicht ausmalen. Das ist ja auch das. Es hätte tatsächlich so große, weitreichende Konsequenzen und Folgen. Aber ja, es ist sicherlich ein Szenario, das vermieden werden muss, weil es einfach so, ja, unvorhersehbare Konsequenzen hätte.
Also diese ganze Grönland-Krise ist eigentlich im Sinne von Russland. Es ist ein Stresstest für die Europäer, Es bringt Uneinigkeit hinein, oder? Man muss ja alle 27 Mitgliedsländer auf eine Linie bringen. Und es ist ein Stresstest für die NATO. Also eigentlich lacht man sich im Kreml ins Fäustchen und vielleicht auch in Peking.
Und es ist auch ein Stresstest für die USA selber.
Ja.
Denn in den USA sind auch lange nicht alle einig damit. Es sind offensichtlich nur 17% der Bevölkerung, die Trumps Pläne für gut heißen. Und auch im Senat und im Repräsentantenhaus, also im Kongress, gibt es auch zunehmend Widerspruch, sowohl von Seiten der sowieso der Demokraten, aber zunehmend auch von einzelnen republikanischen Senatoren. Die Frage ist, bringt es den USA wirtschaftlich etwas? Verlieren sie nicht eher? Dadurch, also es ist ja wirklich die große Frage, ob was sie letztendlich davon haben werden. Aber ja, für Russland, für China ist das möglicherweise ein gefundenes Fressen, weil der Westen zersplittert ist, weil der Westen offensichtlich nicht mehr an einem Strang zieht, was die große Stärke war in den ersten Jahren nach 22, bis Trump wieder ins Amt gewählt wurde. Unter Biden haben die USA und die Europäer eng zusammengearbeitet und wirklich klare Zeichen gegenüber Russland gesetzt, gerade auch in der Arktis. Also dort ist man eigentlich eher näher aneinander gerückt und das geht jetzt in die komplett gegenteilige Richtung. Und Russland hat auch bereits reagiert, bereits auf die Erkundungsmission. Also da kommt wieder dieses berühmte traditionelle Sicherheitsdilemma mit rein. Also die Europäer, die NATO erwägt gegebenenfalls Truppen nach Grönland zu schicken, um das Land besser vor Russland, China und so weiter zu sichern, um insgesamt die Sicherheit zu erhöhen. Aber das wird dann wieder als provokativer Akt aufgefasst von Seiten Russlands, die dann ihrerseits wieder ihre militärischen Bemühungen in der Region verstärken. Also das würde sich dann so gegenseitig hochschaukeln in gewisser Weise. Und von daher ist die Frage, ist eine Mission im Moment sinnvoll, solange es noch keine konkrete Gefahr wirklich gibt? Oder würde die Gefahr nicht eigentlich erst provozieren?
Zum Schluss. Im vorletzten Podcast hatte ich Tobias Bennert bei mir zu Gast. Wir haben über Venezuela gesprochen. Und etwas ist mir da geblieben. Er hat Nicolas Maduro als eine Art Trophäe bezeichnet, beziehungsweise er hat ihn als Trophäe bezeichnet. Mhm. Das ist das, was Trump am Ende haben möchte. Wie kommen wir aus dieser Krise raus? Wie könnte eine Trophäe aussehen für Donald Trump, damit wir ein bisschen Ordnung wieder hineinbringen, damit es nicht in eine Katastrophe ausartet?
Der ehemalige dänische Ministerpräsident und dann Generalsekretär der NATO, Anders Fogh Rasmussen, wie man auf Dänisch ihn aussprechen würde, der sagte, dass man Trump drei neue Verträge anbieten müsste, drei neue Vereinbarungen. Ein modernisiertes Sicherheitsabkommen, dann ein Handelsabkommen, ein Rohstoffabkommen, wo den USA vielleicht so eine Art Vorrecht gesichert werden würde, obwohl das natürlich auch schon allein kritisch ist, aber das wäre dann wirklich so das Äußerste, wo man vielleicht gehen könnte. Und dann auch eine Klausel, die chinesisches und russisches Investment oder Investitionen in Grönland ausschließt oder verbietet, was auch kritisch ist, was auch schwierig ist. Denn wenn sich ein Land an Regeln hält, dann darf man das eigentlich nicht abhalten, woanders zu investieren. Aber zumindest laut Rasmussen wäre das vielleicht zumindest Angebote, die man machen könnte, um Trump zu beschwichtigen und zu sagen, wir sind zumindest bereit, in eine gewisse Weise auf dich zuzugehen. Aber Grönland komplett abzugeben, also das steht wirklich außer Frage. Also das haben auch die Demonstrationen dieses Wochenende in Kopenhagen und in Nuuk gezeichnet. Grönland ist grönländisch, die Grönländer sollen selber über ihre Zukunft bestimmen dürfen, ob sie ein unabhängiges Land werden oder bei Dänemark bleiben. Also da gibt's eigentlich nichts zu verhandeln, aber die Grönländer selber haben immer gesagt, wir sind bereit zur Kooperation, sie sind eigentlich auch froh und dankbar über Investitionen, wenn das da so ein bisschen vorangeht, aber man möchte halt nicht überrollt werden.
Gut, wir müssen beobachten, was jetzt passiert, diesen Tagen in Davos. Auf jeden Fall, lieber Tobias, vielen Dank und liebe Grüße nach Oslo.
Sehr gerne, vielen Dank dir auch, David.
Das war NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. heute zum Grönland-Konflikt. Und mein Gast war der Politikwissenschaftler Tobias Etzold, der in Oslo zu Nordeuropa forscht. Wenn ihr das Thema vertiefen wollt, auf NZZ Pro findet ihr viele gute analytische Artikel meiner Kolleginnen und Kollegen. Und in den Shownotes findet ihr dann auch die entsprechenden Links zu den Artikeln. NZZ Geopolitik gibt es jeden Mittwoch neu, nächste Woche dann mit meiner Kollegin Marlen Oehler. Mein Name David Vogel. Danke fürs Zuhören.